ARD.
Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
So steht es vor uns. Das Monster namens DDR-Bürger. Außen die Fassade der Wohlanständigkeit, Ordnung, Disziplin, bescheiden sein, ja. Aber in seinem Innern brodelt ein Cocktail mörderischer Gefühle. Wut, Angst, Hass, furchtbarer Hass.
Ihr seid hier, weil ihr das nicht mehr ertragen wollt.
Zeigt mir eure Wut, eure Angst, euren Hass. Zeigt mir die Wahrheit. Die Wahrheit.
Doberschütz und das Ende des Informanten. Von Tom Peukert. Musik Jean-Boris Schimczak. Regie Thomas Leutzbach.
Halle an der Saale, Dezember 1989. Eine psychotherapeutische Klinik. Die Wahrheit war, ich befand mich keineswegs hier, weil ich dem mörderischen Gefühlscocktail in meinem Inneren auf die Spur kommen wollte. Vielmehr wollte ich etwas erfahren über einen Mann, der jetzt ganz in meiner Nähe saß. Mitte 40, hohe Stirn, schüttere Locken, Schnauzbart, rundes Gesicht.
Herr Doberschütz, ich weiß nicht, wie lange ich einen solchen Mann schon suche. Leidenschaft, Charisma, Herzensbildung. Eine Seele wie ein russischer Fürst. Die Mauer ist ein paar Tage auf und ich werde im Osten fündig. Ist das nicht fabelhaft, Herr Doberschütz? Natürlich kann ich einen Detektiv in West-Berlin beauftragen. Aber mir geht es darum, dass jetzt Leute wie Sie eine Chance bekommen.
Ja. Verraten Sie mir, was ich für Sie tun kann.
Ich bin eine emotionale Person, aber keine Närrin. Bevor ich diesen Mann heirate, und das ist meine feste Absicht, möchte ich über ihn Bescheid wissen. Es gibt etwas, das mich beunruhigt. Mhm. Ein Zwielicht. Vielleicht ist das, wie soll ich sagen, seine östliche Prägung. Vielleicht sind Ostmänner so. Rätselhaft, geheimnisvoll, schwer zu durchschauen. Mhm. Herr Doberschütz, Sie müssen mir da Klarheit verschaffen. Gibt es andere Frauen? Ich will das wissen. Hat er Affären? Liebschaften? Ganz egal, ob ernst oder nur Spiel. Ich werde keinen Mann heiraten, der lügt. Einen Lügner werde ich mir aus dem Herzen reißen. Herr Doberschütz, Sie müssen ihn überwachen. Lückenlos. Wo immer er hingeht.
Überraschenderweise hatte sich der Mann in den letzten Dezembertagen des Jahres 89 in eine psychotherapeutische Klinik zurückgezogen. Stationäre Aufnahme, intensivtherapeutische Betreuung. Die Klinik befand sich in Halle. Ich hatte angerufen, ob sie einem Verzweifelten helfen können. Jemandem, der mit dem Zusammenbruch aller Lebensverhältnisse im Land nicht mehr klarkomme.
Frank! Frank!
Hä? Ja?
Ich frage dich.
Ja?
Deine Eltern. Was erinnerst du als erstes, wenn du an deine Eltern denkst?
Während ich Bruchstücke meiner ostdeutschen Kindheit hervorkramte, sah ich aus den Augenwinkeln, wie der Mann mit dem Schnauzbart leise aufstand. Gab es Blickkontakt mit dem Therapeuten? Ein einverständiges Nicken?
Bleib hier, Frank. Frank, du musst dich nicht schämen für deine Gefühle.
Entschuldigung.
Gut. Gut, dann komm zurück, wenn es dir wieder besser geht.
Die Regeln waren streng. Niemand durfte die Klinik verlassen, solange seine Therapie andauerte. Keine Besuche von draußen, weder Telefon noch Briefe. Eine Klausur, bestimmt von Ritualen der Selbsterforschung. Das Gelände der Klinik war von einer hohen Mauer umschlossen. Er trug einen langen schwarzen Mantel, den Kragen hochgestellt. Zielstrebig lief er auf die Mauer zu. Eine kleine Pforte, erst ganz aus der Nähe zu erkennen. Er öffnete und verschwand. Als ich kurz nach ihm ankam, war die Tür verschlossen. Vermutlich besaß er einen Schlüssel. Die Mauer war schwer zu überwinden. Ich sah noch, wie er in ein Auto stieg. Mercedes. Schwarz wie sein Mantel. Ich fotografierte die Abfahrt. Mit der neuen elektronischen Kamera, die mein Freund Peter mir vor wenigen Wochen geschenkt hatte.
Du musst aufrüsten, Oberschütz. Du hast jetzt Konkurrenz. Im Westen nennt sich jeder Hanswurst-Detektiv.
Mein Freund Peter Petruschka, Journalist aus dem Westen. Akkreditierter Korrespondent in Ost-Berlin. Dem aktuell spannendsten Ort der Weltgeschichte, wie er unentwegt ausrief.
Diese Leute werden im Osten auftauchen und sagen, hey, wir sind Detektive, wir sind tough, wir wissen, wie es geht. Aber du bist besser als die. Viel besser!
Ich will nicht, Petruschka.
Was willst du nicht?
Aufrüsten.
Sag mal, hast du getrunken?
Ein bisschen.
Spinnst du?
Ist doch egal jetzt.
Doberschütz, die DDR ist kaputt. Du bist endlich frei, du hast allen Grund, glücklich zu sein. Ausgerechnet jetzt fängst du wieder an zu saufen?
Ach.
Petruschka hatte die Flasche in meiner Wohnung gefunden und sie ausgeschüttet.
Komm, wo ist die Flasche? Gib sie her.
Er kam dauernd, um mit mir über die Zukunft zu reden. Dann hatte er mir von der Frau erzählt, die einen Detektiv suchte. Sie trug ein Von in ihrem Namen.
Rheinische Plutokratie. Geldadel. Die ist liiert. Und soll ich dir sagen, mit wem?
Er strahlte mich an.
Ibrahim Böhme.
Als hätte er soeben einen Lottogewinn verkündet.
Mann, Ibrahim Böhme! Sagt dir das nichts?
Doch. Hab ich schon gehört.
Mann, Böhme ist einer eurer Top-Dissidenten, Bürgerrechtler, wahnsinnig spannender Typ. Böhme hat die SPD im Osten mitgegründet, also der Quatsch, SDP. Und jetzt ist er Parteichef von dem Laden, höchstwahrscheinlich Spitzenkandidat für die nächste Volkskammerwahl. Ahnst du, was das heißt? Die SPD gewinnt die Wahl nach sämtlichen Umfragen. Böhme wird Modrows Nachfolger, der erste frei gewählte Regierungschef der DDR.
Und den soll ich beobachten?
Du, um den schwirren sie jetzt alle rum. Brandt, Lafontaine, Vogel, Schmidt. Das ist ein Ministerpräsident in spe. So ein Zielobjekt kriegst du nur einmal im Leben. Also, erstens, nix Alkohol. Verstanden? Zweitens, du besorgst dir richtiges Handwerkszeug. Ich helfe dir dabei. Und drittens, du nimmst diesen Auftrag an. Dann bist du nämlich im Geschäft, Doberschütz. Aber sowas von, du.
Als mein Zielobjekt am nächsten Tag noch einmal das Tor in der Mauer passierte und draußen in den Mercedes stieg, war ich vorbereitet. Ein alter Golf GTI, ebenfalls von Petruschka beschafft. Während die Dämmerung einsetzte, verließ der Mercedes Halle in südlicher Richtung. Eine halbe Stunde lang fuhren wir an riesigen Feldern vorüber, nur selten ein Baum. Dann erschien links und rechts neben der Straße Rohrleitungen. Immer mehr davon. Sie kreuzten sich, liefen über und nebeneinander her, bildeten labyrinthische Geflechte. Riesige Fabrikgebäude tauchten auf. Ruinen mit zerbrochenen Fenstern und eingesunkenen Dächern. Am Horizont ein fahles, orangefarbenes Licht. Feuer aus den Mündungen unzähliger Schornsteine. Überall Dampf und Rauch. Geruch nach Kakao und verwesendem Fisch. Ein Ortseingangsschild. Leuna, Bezirk Halle. Der Mercedes bog abrupt von der Straße und stoppte. Zwei Personen stiegen aus. Mein Zielobjekt und eine Frau, deren hellblonder Haarschopf die rußige Dämmerung überstrahlte. Sie verschwanden in das Dunkel zwischen den Rohren. Ich blieb dicht hinter ihnen. Trotzdem verstand ich nur Bruchstücke von dem, was sie sprachen.
Ivan Karamassow sagt, das Leben ist es nicht wert, dass wir zu viel darüber nachdenken.
Ja, aber ich möchte...
die Weltgeschichte kennt keine Klarheit. Und wir tun ja so, als sei es der Fall gewesen.
Aber ich brauche unbedingt ein...
Wir müssen weiter, hier sind wir nicht sicher.
Er drehte sich hektisch um, sah allerdings nicht in meine Richtung. Die Witterung war nicht konkret. Er zog die Frau tiefer in das Gewirr der Rohre hinein. Ich hörte die beiden nicht mehr. Eine halbe Stunde später fuhren sie nach Halle zurück. Ich fotografierte den Abschied vor der Klinik. Es kam weder zu einer Umarmung noch zu einem Kuss.
Oberschütz, du musst alles nutzen, was technisch möglich ist. Alles. Die Konkurrenz macht es genauso.
In der DDR, da gab es einen Oppositionellen, der hat sich sämtliche Zähne ziehen lassen, weil er dachte, die Stasi hat Wanzen eingebaut.
In seine Zähne?
Ja.
Das ist vorbei, Doberschütze. Das ist Geschichte.
Für dich ist das Geschichte.
Du musst dir eine neue Existenz aufbauen. Ja, was denkt ihr denn, was mit euch Ostdeutschen passiert, wenn ihr jetzt nicht Gas gebt? Da kümmert sich niemand, da ist keiner. Ihr müsst das alleine schaffen. Jeder für sich, jeder gegen den anderen. So sind die Spiele.
Also schlich ich, während alle Patienten beim Frühstück saßen, in das kleine Zimmer, das meine Zielperson bewohnte. Ich platzierte die Wanze im Futter seines schwarzen Mantels. Ein teures Gerät mit HF-Sender und hervorragender Empfangsqualität. Auch unter widrigsten Bedingungen.
Lasst eure destruktiven Gefühle frei. Raus mit der Wut. Beseitigt den Stau. Schreit, brüllt, stöhnt so laut ihr könnt. Nehmt euch Europax.
Ich versuchte herauszuhören, welche Art Laute meine Zielperson von sich gab. Er schrie nicht. Er beobachtete seine Umgebung. Verzerrte Gesichter, aufgerissene Münder. Es schien, als amüsiere ihn, was er sah. Gegen Mitternacht schaltete ich zum ersten Mal den Empfänger ein.
Wenn du Mephisto bist, wer bin ich denn dann?
Ich hatte erwartet, aus seinem Zimmer die Geräusche eines Schlafenden zu hören.
Gute Frage.
Zwei Männerstimmen.
Der alte Hermine bist du jedenfalls nicht.
Meine Zielperson und ein weiterer Mann.
Für den Erbgeist fehlt es dir an.
Dessen Stimme ich noch nie gehört hatte.
Sag mir, kosmischer Substanz. Nicht so stolz, August Paul Maximilian. Warum nicht Erdgeist? Wenn wir davon ausgehen, dass ich dich erschaffen habe.
Ich habe mich selbst erschaffen.
Dein Altersobjektivismus. Durch keine Schulung auszurotten. Sei es drum. Wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Wir steigen hoch hinauf und oben auf dem Scheitel stürzen wir ab. Und mit uns die ganze bucklige Verwandtschaft.
Ich darf Lenin zitieren. Umnost waschmie Orushi.
Klugheit ist wichtiger als Gewehre. Bravo. Du bist bibelfest. Immer noch. Das wird ein Freudentag, wenn Sie begreifen, die Zukunft gibt es nur einmal, als Original, nicht als wässriger Aufguss.
Am nächsten Tag wartete der Mercedes noch einmal. Ich kannte den Weg.
Herr Böhme, das ist mein letzter Versuch. Ja oder nein?
Ja.
Ja? Haben Sie Ja gesagt?
Ja, ich habe Ja gesagt.
Sie sind bereit, alle unsere Wünsche zu erfüllen?
Habe ich denn eine Wahl?
Sie könnten in Kauf nehmen, dass die Wahrheit...
Nein, verdammt nochmal. Warum quälen Sie mich?
Dann darf ich Sie bitten, mir zu unterschreiben.
Mein Wort? Sie haben mein Wort?
Herr Böhme.
Ja, schon gut. Geben Sie her.
Ich weiß nicht, warum ich der Frau folgte, nachdem er den Wagen an der Klinik verlassen hatte. Wieder hatte es keine Umarmung gegeben, keinen Kuss. Vermutlich war es Neugier. Der Mercedes parkte vor einem riesigen Kasten aus Glas und Beton. Interhotel Stadthalle. Die Frau stieg aus. Mit einer Mappe in der Hand lief sie ins Foyer des Hotels. Durch die großen Scheiben sah ich, wie sie Richtung Hotelbar ging. Bei meinem Eintritt in die Bar hatte ein Kellner missmutig zu mir herübergesehen. Man spürte den alten Beißreflex.
Guten
Guten Abend.
Ohne ihn um Erlaubnis zu bitten, hatte ich am Tresen Platz genommen.
Ein Bier bitte.
Nur ein freier Stuhl zwischen mir und dem Herrn im dunklen, gut geschnittenen Anzug, der nun an den Lippen der leuchtend blonden Dame hing.
Er macht alles, was wir wollen.
Echt?
Er hat Angst. Er sagt, er kriegt sämtliche Forderungen in ihr Wahlprogramm. Ich fasse mal kurz zusammen.
Okay.
Das ostdeutsche Nationalvermögen wird weitgehend an die Bevölkerung verschenkt. Das Bankensystem der DDR wird komplett zerschlagen. Die nationale Volksarmee restlos abgeschafft. Und bei der UNO fordert Ostberlin die Auflösung von NATO und Warschauer Pakt. Alle Rüstungsausgaben in den einzigen Mitgliedstaaten sollen für Entwicklungsprojekte in Afrika verwendet werden.
Und kein Wort von der D-Mark, was?
Kein Sterbenswort, nein.
Der Dicke wird jubeln. Er will den Osten Besen rein, hat er gesagt.
Ja.
Solange da noch was zuckt, müssen wir draufschlagen, so fest wir nur können.
Und das machen wir.
Ja.
Das machen wir doch.
Ja. Und dann holen wir sie nach Hause, hat der Dicke gesagt. Dann drücken wir sie an unser liebendes Herz.
So fest wir nur können, ne?
Ja. Genau.
Darauf ein Bier, oder?
Auf jeden Fall.
Kostet ja nichts.
Ach Gott, ist das schade, diese Welt.
Die Frau überreichte ihre Mappe und hakte sich bei dem Herrn unter. Immer noch leise vor sich hin lachend, verließen die beiden die Hotelhalle, stiegen draußen in den Mercedes und fuhren davon. In die Nacht, die auch hier mitten in Halle nach verwesendem Fisch roch.
Herr Doberschütz, sind Sie das?
Ja.
Und? Was haben Sie herausbekommen? Sagt er die Wahrheit?
Ich bin noch nicht sicher. Es ist schwierig.
Kommen Sie. Hat er eine Frau? Gibt es erotische Kontakte?
Nein. Also, nein.
Keine Amouren? Keine Rendezvous? Keine diskreten Treffen in sexueller Absicht?
Nein, aber...
Das ist gut. Schön. Sie sind noch nicht ganz sicher. Sowas braucht ja seine Zeit. Die haben Sie. Machen Sie weiter. Bitte.
Was bringt uns dazu, jahrzehntelang furchtbares Unrecht zu ertragen? Pausenlose Demütigung durch eine herz- und seelenlose Bürokratie? Überwachung und Einschüchterung durch die allmächtige Geheimpolizei? Was lässt uns stillhalten, wenn im Land entsetzliche Dinge geschehen? Todesschüsse auf Fliehende an der Grenze des Landes.
Diesmal hatte er mich. Was bringt uns dazu? Was? Wusste er die Antwort? Es hatte geschneit, ein wenig. Die Therapiepausen wurden genutzt für Spaziergänge über das weite, parkartige Gelände der Klinik. Meine Zielperson lief mit gesenktem Kopf und stürmischen Schritten über die Wiesenpfade. Der schwarze Mantel wehte im Dezemberwind. Von meinem Zimmer aus hatte ich ihn gut im Blick. Ich sah, wie er da unten beinahe mit einem anderen Mann zusammenstieß.
Manfred!
Parker, struppiges Haar, schütterer Bart. Selbst aus der Entfernung sah er elend aus.
Manfred, erkennst du mich?
Ich heiße Ibrahim.
Ich weiß. Für mich bist du der Manfred. Mein Manfred.
Günther. Bist du das, Günther?
Du erkennst mich.
Bist du raus, Hause? Bist du raus?
Seit zwei Wochen.
Was machst du hier, Günther?
Ich habe es gelesen. Was du gesagt hast über mich, über die anderen.
Was meinst du, was hast du gelesen?
Na, alles, wie du geredet hast, wie du immer geredet hast über uns, wie du alles erzählt hast, alles.
Günther, du weißt, dass du krank bist. Du brauchst Behandlung, keine Medikamente.
Ich habe es doch gelesen.
Ich rate dir, nichts Falsches zu sagen. Wenn du jemanden verleumdest, Günther, eine Person der Öffentlichkeit, kann es passieren, dass sie dich wieder in die Psychiatrie stecken. Das ist jetzt nicht anders als früher. Wer einem Wahn verfällt, muss in die Psychiatrie. Das weißt du doch.
Ich habe dich geliebt, Manfred.
Ich dich auch, Günther. Brauchst du Geld? Warte, hier. Das ist alles, was ich habe, Günther. Günther, das sind 1000 Mark. Mehr als 1000 Mark.
Er stürmte davon, im wehenden Mantel. Der andere stand mit hängenden Schultern. Geldscheine fielen aus seiner Hand hinunter in den Schnee. Er bemerkte es nicht.
Ich. Ich kann nicht. Ich kann nicht.
Du musst nicht fragen. Nicht heute. Denk darüber nach. Es hilft, wenn man spricht. Es hilft wirklich.
Er hatte uns aufgefordert, die schlimmste Erfahrung unseres Lebens zu erinnern. Wirklich zu erinnern. Was wir gesehen, gehört, gerochen und vor allem, was wir dabei gefühlt hatten. Es war die größte Anstrengung meines Lebens, diesen Sommermorgen nicht zu erinnern. Helles Licht, Tau, Vögel, die schreien, der Schatten, der sich aus einer Baumgruppe löst, umsponnen von Sonnenfäden. Wie er ins Laufen kommt, immer schneller. Kein Ruf hält ihn auf. Nicht das Geräusch der Waffe, die entsichert wird. Nicht die Schüsse, die in seine Beine einschlagen. Der Schock überwindet den Schmerz, lässt ihn weiterlaufen, immer weiter, bis die Waffe sich hebt, den Körper ins Visier nimmt. Nach den allergeheimsten Anweisungen. Den Oberkörper, die Brust, das Herz. Eine Maschine in Menschengestalt, die tut, wozu sie erschaffen wurde. Erst die kann ihn aufhalten.
Frank? Hey, Liebster, hey, hey, wach auf!
Was? Ja? Tanja? Tanja?
Du schreist im Schlaf. Oh.
Entschuldige, ich hab was Blödes geträumt.
Du musst endlich was tun.
Was denn? Was soll ich tun?
Du schleppst da schon so lange mit dir rum. So viele Jahre.
Dann sag mir, was ich tun soll. Was denn? Sag's doch.
Du könntest jetzt nach West-Berlin. Ja, da gibt's Psychologen, Therapeuten. Wie immer das heißt. Vielleicht können die dir helfen.
In West-Berlin?
Ja.
Und da erzähle ich dann, was passiert ist?
Ja.
Aber das verstehen die doch gar nicht. Die können das nicht verstehen. Wie sollen die das denn verstehen? Die nennen mich doch... Die nennen mich doch ein...
Nein, ach. Komm her. Ist gut. Alles gut.
Herr Böhme, Telefon für Sie.
Alle Patienten schauten verblüfft auf die Sekretärin des ärztlichen Direktors. Telefonate mit der Außenwelt galten in der Klinik als absolut unerwünscht. Wegen ihrer schädlichen Wirkung auf den therapeutischen Prozess. Die Frau sah schuldbewusst in die Runde.
Herr Brandt ist am Telefon. Willy Brandt.
Er ging hinaus. Mit erhobenem Haupt. Das Büro des Direktors befand sich in der oberen Etage, am Ende eines langen Flurs. Die Tür war nur angelehnt.
Willi? Nein, nichts Ernsthaftes. Kleine Auszeit. Ich versuche mal ganz bei mir selbst zu sein. Einsamkeit, Ruhe, keine Kontakte, Entspannung pur. Und dann weiter mit Volldampf. Wir gewinnen, Willi. Ich kenne das Herz des Ostens. Links in der Mitte. Meine Leute lassen sich doch nicht von einem Pfälzer Saumagen schlucken. In ein paar Tagen bin ich wieder am Ball. Tschüss, Willi. Tschüss. Ja. Ich dir auch.
Unser Unglück beginnt früh, praktisch mit der Geburt. Werden wir aufgefangen und angenommen, ohne jeden Vorbehalt? Ist alles, wirklich alles, richtig, was wir tun und wollen? Oder erhalten wir dauernd Signale, die uns sagen, es ist falsch, was du ersehnst, dein Schrei ist kein Schrei, sondern nur eine Form von schlechtem Benehmen? Möchte jemand dazu was sagen? Na, Ibrahim, du vielleicht.
Ich denke, Sie haben völlig recht mit dem, was Sie eben ausgeführt haben.
Du hast es selbst so erlebt.
Man weiß doch, wie das läuft. Die Abrichtung der Kinder, die sogenannte Erziehung, das ist überall das Gleiche. In der Literatur finden Sie Dutzende Beispiele. Davon erzählen ganze Romane. Oder nehmen wir unsere Geschichte, Friedrich der Große und sein Vater. Das ist das historische Erbe der Deutschen. Wie Heiner Müller sagt, Preußens Sterne sind gefrorene Kindertränen.
Kannst du deine Eltern beschreiben?
Meine Eltern?
Ja.
Also, ist kompliziert.
Natürlich, das ist immer.
Meine Eltern, ich habe keine.
Nicht?
Ich bin, im Kinderheim.
Im Heim?
Es gibt überall gute Menschen.
Ja, sicher.
Es ging mir gut, wirklich. Es war keine schlechte Zeit. Es ging mir gut. Später habe ich Erkundigungen eingezogen. Meine Eltern, es handelt sich um Flüchtlinge. Jüdisch, Frankreich, Südeuropa, jedenfalls von ganz weit her. Ja, ganz weit.
War es eine Vorahnung? Intuition? Oder doch nur die emotionale Erschütterung, die mich in der Nacht wachgehalten hatte? Ich hörte stürmische Schritte im Flur. Als ich die Tür öffnete, sah ich, wie er im Treppenhaus verschwand. Es dauerte, bis ich angezogen war. Falls ein Auto auf ihn wartete, würde ich ihn verlieren. Er stand auf der Straße, neben der Mauer, schien versunken. Eine Uhr schlug, dann leuchteten Autoscheinwerfer am Ende der Straße. Ein Wagen näherte sich, hielt an. Eine Frau stieg aus. Ihr tiefschwarzes Haar schimmerte im Licht der Scheinwerfer. Meine Zielperson und die Frau umarmten sich. Sie küssten sich. Auf beide Wangen, dann auf den Mund. Es war unmöglich, die Szene zu fotografieren. Ich war zu nah. Die beiden stiegen ein, der Wagen fuhr ab. Ein Lada. Die Abgasfahne roch anders als in der DDR üblich. Kräftiger, beißender. Russisches Benzin. Verkehr auf den nächtlichen Straßen. Nach kurzer Fahrt bog der Lader in eine Sackgasse. Ich hielt an, löschte das Licht. Der Wagen verschwand in einer Grundstückseinfahrt. Eine Villa mit riesigem Garten. Videokameras, Stacheldraht. Hinter dem Gelände ein breiter schwarzer Fluss. Es musste die Saale sein. Schaumige Wirbel flossen träge vorüber. Den Geruch nach Kakao und faulem Fisch kannte ich schon.
DDR geht weg. Dekadenz. Westen. Immer nur Westen. Du auch, Tavarisch.
Нет, 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 нет.
Все все на Запад. Все хотят на Запад.
Ich bin Bolschewik.
Sie hatten einen Störsender in der Villa.
KGB было твоей семьей.
Да, ja. Ja, знаю, wie Mutter und Vater, ja, klar.
Du gehst den Weg des Verrats.
Нет.
Du zwingst uns zum unschönen Handeln. Мы должны сказать правду.
Нет, bitte, nicht die Wahrheit. Не правда.
Du bist die letzte Hoffnung. Du bist doch ein Kommunist.
Ja, Kommunist. Ich bin Bolschewik.
Что ты говоришь, ты не понимаешь, что делаешь? Что ты говоришь? Herr Doberschütz, und ist er vertrauenswürdig?
Das ist etwas kompliziert.
Sie sollen es nicht kompliziert machen. Dafür werden Sie nicht bezahlt. Sie sollen es einfach machen. Liebe ich den richtigen Mann oder nicht? Hat er Affären? Hat er mit anderen Frauen erotischen Kontakt?
Nein. Erotisch? Nein.
Nein? Hat er nicht? Das wissen Sie sicher?
Ich denke, ich habe ihn lückenlos beobachtet. Es gibt keine erotischen Kontakte. Nein, keine Affären. Aber...
Das ist ja wunderbar. Ich könnte Sie umarmen. Das ist wunderbar. Das will ich von Ihnen hören. Verstehen Sie?
Ja.
Setzen Sie Ihre Arbeit fort. Ich hoffe, an Ihrer Lagebeurteilung ändert sich nichts mehr.
Er war nicht zur gruppendynamischen Sitzung erschienen. Ein Sakrileg. Es war noch nie vorgekommen.
Frank?
Hä? Ja?
Bist du schon so weit?
Nein, ich glaube nicht. Nein.
Ich war mir sicher, er hatte das Klinikgelände nicht verlassen. Vor seinem Zimmer sah ich dunkle Flecken auf dem Boden. Eine Flüssigkeit, frisch, dunkelrot. Es war Blut. Er war nicht in seinem Zimmer.
Herr Böhme?
Auch nicht in einem der Waschräume oder WCs. Ich hörte einen Schrei.
Herr Böhme!
Leise, sofort abbrechend. Er kam aus der Tiefe des Hauses.
Herr Böhme!
Es gab eine Tür in die Kellerräume. Sie war nicht abgeschlossen.
Yes. A part of Western World. Germany. The whole German League.
Zwei Männer. Sie trugen Handschuhe. Der eine hatte ihn gepackt und drückte seinen Kopf in ein mit Wasser gefülltes Becken.
Please, a mistake. It was a mistake. Don't talk to media. Don't talk. I work for this. Please. I promise.
Immer wieder drückten sie seinen Kopf unter Wasser. Wollten sie ihn nur quälen? Oder hatten sie Schlimmeres vor? Wie viel Zeit blieb mir? Leise zog ich mich zurück, die Treppe hoch. Von oben brüllte ich in den Kellerschacht hinunter.
Volkspolizei! Volkspolizei! Kommen Sie raus! Mit erhobenen Händen! Police! Come out! Hands up!
Ich rannte hinauf in die erste Etage, versteckte mich auf dem Treppenabsatz. Von hier hatte ich das Foyer im Blick, ohne selbst gesehen zu werden. Es gab Fluchtwege. Einer der Männer erschien mit erhobenen Händen. Er drehte sich verwundert um die eigene Achse. Vermutlich stand Nummer 2 mit gezogener Pistole im Kellerdunkel, um ihnen den Weg freizuschießen.
No one there. Nobody. Come on, hurry up, let's go.
Sie sahen sich noch einmal um, dann verließen sie hastig das Haus.
Hallo!
Was ist los? Was ist passiert?
Was machen Sie denn hier unten? Haben Sie gerade geschrien? Oder ist da oben wirklich die Volkspolizei?
Geschrien? Also ich habe...
Natürlich! Es war doch Ihre Stimme.
Was ist denn mit Ihnen passiert, Mensch? Sie sehen ja furchtbar aus.
Ach, ich habe Kopfweh. Ziemlich übel. Es hilft, den Kopf in kaltes Wasser zu tauchen.
Kopfweh.
Spionieren Sie mir nach?
Wie bitte?
Ich frage ja nur, weil sie plötzlich hier unten auftauchen.
Ich spioniere überhaupt nicht. Aber wenn Sie Hilfe brauchen...
Nein, nein, schon gut. Haben Sie ein Taschentuch für mich zum Abtrocknen?
Ja, Moment. Ja, hier, bitte.
Danke. Ah, Sie sind in meiner Therapiegruppe, richtig?
Richtig.
Sie haben da scheinbar ein paar größere Dinge auf dem Herzen. Das merke ich. Das will nicht raus aus Ihnen. Nicht gut. Machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube.
Ich arbeite daran.
Wissen Sie, wer ich bin?
Naja, nach diesem Anruf neulich, Willy Brandt, da ist mir das schon klar geworden. Ich habe Sie im Fernsehen gesehen, als Sie bei Gorbatschow waren.
Ach, ja. Gorbi, liebenswürdiger Kerl. Wir haben uns glänzend verstanden. Glasnost, habe ich gesagt. Das war unsere Schicksalsstunde. Glasnost. Wieso sind Sie eigentlich nicht bei der gruppendynamischen Sitzung?
Tja, könnte ich Sie auch fragen.
Wir kriegen Ärger. Wenn wir uns jetzt reinschleichen, haben wir wenigstens nicht alles verpasst. Los, auf geht's. Retten wir unsere Therapiewürdigkeit.
Nicht, dass uns Westkontakt verboten war, war das Verbrechen. Etwas viel Wichtigeres war uns ebenfalls verboten. Der Kontakt mit unserer eigenen Seele. Diesem geschundenen, immer aufs Neue geschundenen Etwas. Wir durften nicht schreien, nicht heulen, nicht kotzen. Wir haben angestaut, immer nur angestaut. Unser Inneres hat sich verbogen unter diesem Druck. Kuriose Ersatzhandlungen, Notnägel ins eigene Fleisch geschlagen, Flucht nach Phantasien, ein groteskes Sozialverhalten, Feindlichkeit gegen alles Fremde, gefährliche Erlösungshoffnung, Ressentiments. Ja, Frank, du, möchtest du jetzt?
Nein.
Nein, nein, nein. Nein, nein.
Mephisto. Mephisto. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich deine Kragenweite ist.
Hör auf zu stinkern. Wenn ich erst Ministerpräsident bin, dann kannst du wieder Mephisto sein.
Ministerpräsident? Das bist du nur für kurze Zeit.
Aber?
Kein Aber.
Ich könnte so viel Gutes tun.
Vergiss es.
Es geht mir um die Frage, wie ich euch am meisten nutzen kann.
Sieh das mal dialektisch, Paul August Maximilian. Ein Informant als Ministerpräsident. Das beweist doch, wie sinnlos diese ganze Opposition gewesen ist. Diese ganze Wende, diese Revoluzzerei. Ein Informant als Ministerpräsident, das raubt den Leuten doch den Schwung. Lieber zurück ins warme Körbchen. Zurück zu denen, die man nicht überwinden kann. Die immer da sind, immer und überall. Wir stehen bereit. Wir übernehmen Verantwortung ein weiteres Mal. Wir ziehen den Karren wieder aus dem Dreck.
Und wenn ich nicht mitspiele?
Dann bekommst du einen Befehl.
Und wenn ich den Befehl verweigere?
Dann, mein Lieber, verbrennst du auf offener Bühne. Ein Heldentod, wie er dir nicht behagen wird.
Sie hatten in der Klinik einen Raum, in dem seelische Spannungen körperlich abreagiert werden konnten. Dicke Matten, Knüppel aus Schaumstoff, Gewichte, Boxhandschuhe. Er schlug heftig auf einen Boxsack ein. Ich lag hinter einem Mattenstapel. Falls er mich entdeckte, würde es aussehen, als sei ich hier eingeschlafen.
Böhmele! Böhmele!
Reden Sie mit mir?
Ist sonst noch jemand hier, kleiner Anscheißer?
Ich konnte den anderen nicht sehen. Aber seine Stimme kannte ich gut.
Was wollen Sie?
dir was erzählen. Eine Geschichte.
Bitte? Erzählen Sie nur zu.
Ich gehe außerhalb meiner Klinik gewissen sozialen Engagements nach.
Das ist lobenswert.
Ich bin Mitglied eines Bürgerkomitees. Wir haben die Staatssicherheit erstürmt in Halle. Sämtliche Akten beschlagnahmt. 5 LKWs voll.
Interessant.
Wohin mit dem giftigen Geschreibe, war die Frage. Sag mal, Böhmele, riechst du nichts?
Wie bitte?
Die Akten sind hier, in meiner Klinik. Zwischengelagert. Das stinkt so vor sich hin, nur ein paar Meter von uns entfernt.
Ich rieche nichts.
Als du dich angemeldet hast, dachte ich, ich sehe mal nach. Der Mann ist ein Widerstandskämpfer. Den haben sie rund um die Uhr gequält. Vielleicht erfährst du was über sein Leiden. Du kannst die Therapie sinnvoller gestalten. Weißt gleich, worauf es ankommt.
Das ist sehr vernünftig.
Du wirst jetzt denken, ja, in Halle, da war ich nie aktiv. Da kann er sich Wund suchen. Aber sie haben auch in Halle von dir gesprochen. Der Böhme soll helfen, hieß es.
Ich habe die Staatssicherheit von innen revolutioniert. Jedenfalls versucht. Aufrütteln im Sinne der Ideale. Aufklären über das bessere Selbst.
Was wollen Sie von mir? Du bist bald ein einflussreicher Mann. Der erste frei gewählte Regierungschef der DDR, der Ministerpräsident. In einem Land, das offen ist wie eine Wunde. Ich erstrebe eine psychische Revolution, die allmählich das ganze Land erfasst. Eine Befreiung der Seele aus uralten Käfigen. Wo, wenn nicht hier? Wann, wenn nicht jetzt? Das ist keine normale Zeit, Böhmele. Kein normaler Ort. Das ist Chaos in seiner produktivsten Form.
Ja. Warum nennen Sie mich eigentlich Böhmele?
Deine besten Freunde haben dich so genannt. Steht in den Akten, Leute, die buchstäblich wahnsinnig geworden sind. Weil der Geheimdienst zu gut wusste, womit er sie quälen konnte. Aber du kannst deine Schuld abtragen. Ohne dass die Öffentlichkeit erfährt, wer du eigentlich bist.
Ja, bitte, bitte.
Ich werde Unterstützung brauchen. Einfluss in den Institutionen, Zugang zu den Medien, die Bereitschaft, Gesetze in meinem Sinn zu verändern.
Darüber können wir doch reden. Ich sympathisiere mit Ihren Vorstellungen. Sie sind überhaupt ein Mensch, der mich tief beeindruckt. Psychische Revolution. Das könnte von mir stammen.
Böhmele, wir werden keine Freunde.
Nein, natürlich nicht.
Aber wir bleiben im Gespräch.
Ja, wir bleiben im Gespräch. Ich freue mich darauf. Sie können sich jederzeit an mich wenden. Jederzeit. Nur sollten wir diskret vorgehen.
Am nächsten Vormittag stand er in der Eingangshalle der Klinik. 2 Koffer in der Hand.
Haben die Sie etwa rausgeschmissen?
Nein, aber nein. Ich gehe aus freien Stücken. Meine Zeit ist um, das Ziel erreicht. Ich habe viel begriffen in diesen Tagen. Man sieht klarer. Oder wie man hier sagt, man fühlt klarer. Ich hoffe, Sie sind ebenfalls vorangekommen, was auch immer Sie bedrückt. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke.
Aber gern. Auf Wiedersehen.
Ja, Wiedersehen.
Ich hatte es nicht mehr geschafft, die Wanze aus seinem Mantel zu entfernen. Solange er sich in der Nähe der Klinik aufhielt, funktionierte sie noch.
Herr Böhme, ich freue mich, Sie zu sehen. Ich darf Grüße übermitteln vom gesamten Parteivorstand. Die Wahlkampagne läuft. Sie müssen heute noch nach Adlershof zum Fernsehen.
Ach, die Politik, wie sie mir gefehlt hat.
Ja, steigen Sie ein, bitte.
Die Arbeit mit den Menschen, wie sie mir gefehlt hat.
Ja, Herr Böhme, Sie haben uns auch gefehlt.
Von Sonnen und Welten weiß ich nichts zu sagen. Ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen.
SPD, die Vernunft im Osten.
Wie bitte?
Das Motto unserer Wahlkampagne. SPD, die Vernunft im Osten.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag. Und es ist so wunderlich, als wie am ersten Tag. Ach ja.
Ja! kann nicht. Ich kann nicht.
Nichts stand mehr zwischen mir und meiner Schuld. Der Druck wuchs mit jedem Tag, an dem die alte DDR weiter verschwand. Ich hatte das Land gehasst, aber seine Existenz hatte mich auch betäubt und abgelenkt. Jetzt galten die Mächtigen als Verbrecher. Und ich? Ich war gekettet an das sinkende Schiff. Der Wachhund mit seiner Kalaschnikow. Würde ich gemeinsam mit ihm untergehen?
Mensch, Doberschütz, ich habe gehört, die Dame war sehr zufrieden mit dir. Ha? Du bist im Geschäft. Gesamtdeutsch, Glückwunsch.
Danke.
Du weißt, welche Zukunft auf dich wartet, wenn sie ihn heiratet? Ha? Dann hast du eine Vertrauensperson in der Regierung.
Nur für kurze Zeit.
Wie? Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, nur für kurze Zeit.
Nur für kurze Zeit? Was heißt denn das?
Das erkläre ich dir später, Petruschka.
Hast du was getrunken? Hast du getrunken, Doberschütz?
In den Geschichtsbüchern steht, wie es mit Manfred Ibrahim Böhme zu Ende geht. Im Februar 90, kurz vor den Wahlen, tauchen Gerüchte auf über den Anführer der ostdeutschen SPD. War Böhme Mitarbeiter der Staatssicherheit? Ein Spitzel, der es bis ins Herz der Opposition geschafft hatte? Woher kamen die Gerüchte? Wer hatte Interesse an Böhmes Dekonspiration? Ein Feind des künftigen Ministerpräsidenten? Ein Freund der Demokratie? Wer hatte den Anfang gemacht? Wer? Ja, wer? Man wird es nie erfahren. Ob das alles überhaupt zur Wahlniederlage der SPD beiträgt, darüber streiten die Historiker. Vermutlich ist es verhängnisvoller, dass die SPD ihren Wählern keine Hoffnung auf eine rasche Einführung der D-Mark macht. Die CDU lockt mit dem magischen Glanz der harten Währung. Ersetzung des DDR-Geldes durch die Westmark sofort. Im Falle eines Wahlsiegs. Umtauschverhältnis 1:1. Kurz nach den Wahlen nennt der Spiegel Böhmes Decknamen. August Remke. Paul Bonkartz, Dr. Roloff, Maximilian. Er hält sich noch ein halbes Jahr in kleineren politischen Ämtern. Als Ende 90 die ersten Stasi-Akten öffentlich werden, lässt sich die jahrzehntelange Arbeit für den Geheimdienst zweifelsfrei belegen. Es ist vorbei. Für immer.
Frank.
Tanja,
du musst aufhören. Du machst dich kaputt.
Na und?
Du warst mal so stark. Du hast die besiegt. Und jetzt lässt du die doch gewinnen.
Die? Die. Ich gehöre dazu.
Nein. Du gehörst nicht dazu. Du hast nie dazu gehört. Nie.
Doch. Ich bin. Ich habe. Was soll ich denn sagen? Wenn die mich fragen. Die fragen mich doch. Die fragen mich jetzt. Tanja, komm.
Fass mich nicht an.
Tanja, komm, bitte.
Fass mich nicht an.
Tanja, bitte, nein. Bitte. Tanja!
Na?
Dober Schatz.
Viehweg? Bist du das? Lutz Viehweg?
Darf ich reinkommen?
Naja, warum nicht?
Ich kann nicht mehr, Doberschütz. Ich kann nicht mehr.
Was ist los?
Kannst du dir das nicht vorstellen? Alles ist weg. Ich habe alles verloren. Mein ganzes Leben, das ist ein Albtraum.
Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du gerade bei der Allianz angefangen.
Allianz, Versicherungsfritze. Mensch, Doberschütz, ich war Oberleutnant, fast Hauptmann. In 5 Jahren Major, ich hatte 10 Leute unter mir. Eine Dienstwaffe, eine geile Uniform. Jetzt bin ich ein Krimineller, der Versicherungen verkauft.
Gut, was willst du? Geht's um was Konkretes?
Hast du was zu trinken? Komm, wie früher, hä? Los, komm, Doberschütz. Flasche auf den Tisch und wir trinken was. Hä?
Viehweg fühlte sich betrogen.
Ja, was soll's, gut, komm.
Von seinen Landsleuten, die durch ihre Aufsässigkeit sein Leben zerstört hatten.
Prost.
Vom Westen, der die Schwäche der DDR jetzt schamlos ausnutzte. Er war wütend.
Die stecken uns in den Sack, diese beschissenen Kapitalisten. Ich meine, unser Leben, das war doch nicht scheiße. Wir haben doch was geschafft.
Doch.
Was doch?
Es war scheiße. Es war alles scheiße, Viehweg.
Was? Du spinnst ja, Doberschütz. Du spinnst. Du warst schon immer so ein Idiot. Prost.
Prost.
Das war doch nicht scheiße. Das Völkerhör, die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht.
Ein paar Monate später ging es wieder aufwärts für Viehweg. Neue, anspruchsvolle Aufgaben warteten auf ihn.
Wo ist der Schütz?
Aber das ist bereits eine andere Geschichte.
Doberschütz und das Ende des Informanten von Tom Peukert. Die Rollen und ihre Darsteller: Frank Doberschütz, Felix Göser. Ibrahim Böhme,
Thorsten Merten.
Therapeut:
Frieda Venus.
Peter Petruschka:
Laszlo Kisch.
Tanja:
Heike Warmuth.
Lutz Viehweg:
Thomas Arnold.
Günther:
Horst Kreuterba.
In weiteren Rollen:
Amadeus Gollner,
Bettina Kurt,
Robert Frank,
Lisa Adler
und viele andere. Technische Realisation: Andreas Meinitzberger. Musik: Jean-Boris Schimczak. Regieassistenz: Luzi Kurt. Regie: Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019. Dramaturgie: Hanna Georgi.
Bevor es weitergeht, haben wir einen Podcast-Tipp für euch.
Ich bin Oke Van Dixen und die Beatles sind mein Lebensthema. Die Musik kennt jeder. Beatlemania, kreischende Fans, Nummer 1 Hits ohne Ende. The Beatles, bring them on! Aber wie sind die Beatles die Beatles geworden? Darum geht es im Podcast Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre.
Grundstück warm und ein Tasse Tee, bitte.
Die Geschichte der Beatles beginnt eigentlich in Hamburg. Die ersten Auftritte in einem Stripclub laufen schlecht. Aber die Jungs aus Liverpool, die wollen es und schaffen es. We grew up in Hamburg, hat John Lennon gesagt. Was das bedeutet, davon erzählt unser Podcast. Alle Folgen von Becoming the Beatles gibt es in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr nichts.